Ihr Lieben, ich habe gerade gedacht, als wir dieses Lied gesungen haben, ich war auf einem Kongress 1991, dort wurde das Lied das allererste Mal gesungen. Der Graham Kendrick hatte es geschrieben, genau für diesen Kongress Love Europe. Überlegt mal, das ist über 30 Jahre her und wie viel von diesem Licht hat unser Land bisher überflutet? Dieses Lied war eigentlich schon Predigt. Okay, jetzt komme ich zu meinem normalen Einstieg, den ich mir vorher überlegt hatte. Ich habe immer donnerstags Oma-Tag. Das heißt, ich fahre zu meiner Tochter Rebecca und meinen Enkelkindern und ich muss zugeben, man erwartet ja immer so, die Kinder sind geprägt wie man selber. Ich war ein wenig schockiert. Ich habe nämlich, man geht dann bei ihm durchs Gartentor und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Bei meiner Tochter hängt jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung. Sterne, Lichterketten, auch im Kinderzimmer. Ich sage, das ist der 7. November. Und sie sagt, okay, sie war auch ja mal in Jahren Amerika, sagte, da ist das ganz normal, da fängt man an. Und auf der Heimfahrt dachte ich, ja, stimmt, da hängen sie schon die ersten Lichterketten. Ich weiß nicht, ob das bei den Leuten ist, die das das ganze Jahr hängen lassen, weil sie denken, es lohnt sich gar nicht, das abzumachen. Die gibt, soll es ja auch geben und ich gebe zu, könnte mir auch manchmal passieren, aber ich mache sie dann wenigstens nicht an. Aber es sind die ersten Lichter. Warum? Wir sind heute hergekommen, genau an so einem trüben, dunklen, grauen Novembertag. Ich glaube nicht, weil, wie Martina gesagt hat, in 2 Tagen schon Weihnachten ist. Gefühlt vielleicht doch. Aber ich glaube, es ist weniger die Vorfreude auf Weihnachten bei vielen Leuten, kommt erst nach und nach, sondern es ist das Bedürfnis, diesem Dunkel und diesem Grau, gerade diesem November, etwas entgegenzusetzen. Deswegen machen wir mal Lichter an. Wir wollen das haben. Meine Kollegin sagte neulich, oh, wenn der November endlich vorbei ist und dann alles wieder so schön erleuchtet und so heimlich ist, das haben wir gerne. Ihr Lieben, wir haben ja eine neue Predigtreihe begonnen. Salz und Licht. Ganz einfach. Und tatsächlich werden in all den Predigten immer die gleichen Worte im Mittelpunkt stehen. Sonst haben wir ein Thema und dann kommt mal die Bibelstelle. Es wird immer wieder um die Worte von Salz und Licht gehen. Immer wieder aus einer anderen Perspektive. Diese Worte aus der Bergpredigt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch nicht abschrecken lasst. Heute, ich habe das Glück, ich bin schon bei der zweiten Predigt dran. Da ist vielleicht die Abschreckung noch nicht so groß. Aber wenn ich euch jetzt schon ankündige, es wird auch nächste Woche und übernächste Woche wieder um Salz und Licht gehen. Ich glaube mehr um Salz, aber jedenfalls um dieses Wort. Lasst euch einladen, dass dieses immer wieder um diese Worte kreisen etwas machen wird mit uns als Gemeinde. Ihr Lieben, wir haben da ein wunderbares, und ich wünsche mir, dass wir es irgendwann mal größer hinmachen, unsere tolle Vision. Manch einer kann sie schon auswendig. Ich meine mich zu erinnern, letzte Woche, als Frank abgefragt hat, hat es einen Augenblick gedauert, bis die Formulierung so, ich will das nicht abfragen. Darum geht es mir auch nicht. Worum geht es uns? Es geht darum, dass das, was wir empfangen haben, als eine Verheißung von Gott, eine Zusage, dass das vom Kopf in unser Herz rutscht und vom Herz in unsere Hände und unsere Füße. Und da braucht es manchmal das und das und das. In der Schule erklären wir unseren Kindern auch nicht einmal so, das sind jetzt alle Buchstaben und fertig. Da wird ganz viel geguckt, wie können wir auf ganz viele unterschiedliche Weise das begreifen, ergreifen, umsetzen und einüben. Und wie immer, eigentlich vor jeder Predigt, ist es deine Entscheidung zu sagen, wie will ich jetzt zuhören? Ich fordere dich heraus, dich zu öffnen und zu erwarten, dass der Heilige Geist heute etwas für dich hat. Also von diesen Worten, wir kommen da gleich noch zu, steht also das Licht heute im Mittelpunkt. Und jetzt fragen sich andere, also die, die jetzt erwartet haben, ich lüfte jetzt hier irgendwie was ganz Geheimnisvolles, war schon gefragt, gibt es heute einen Trick, den ich hier vormache? Oder kommen jetzt hier kleine Kasperlepuppen? Nein, tut mir leid. Unser Gottesdienstraum ist sehr hell. Es ist wunderbar, wir können nämlich alles sehen. Aber wenn ich über Licht sprechen möchte, dann ist es ein bisschen schwierig, was zu zeigen. So, ich mache mal hier, ich fange mal an. Ich habe ein bisschen Licht mitgebracht. Wisst ihr, wer Pädagoge ist, versucht es auf vielerlei was. Wir machen so ein bisschen so. Und wisst ihr was, ihr solltet euch angewöhnen, euch schön hier in die Mitte zu setzen. Wenn man meint, man sitzt so ganz weit außen, könnte es sein, dass man was verpasst. Aber wir haben ja hier, ich habe ein paar Lichter, so, ich hoffe, die sind bei mir nämlich noch nicht dekoriert. Die habe ich aber schon im Hinblick auf Weihnachten gekauft, muss ich gestehen. So, also es wird um Licht gehen. Es werde Licht. Es werde Licht, das ist das allererste, wovon wir in der Bibel hören. Die Erde war wüst und leer, dunkel und die Rede ist vom Tohuwabohu. Ich bin noch die Generation, ich habe das noch verstanden, wenn meine Mutter gesagt hat, ist ja hier ein Tohuwabohu. Also ich würde heute sagen, chaotisch. Ja? Chaotisch, komplett durcheinander. Nicht lebenswert. Und Gott zeigt in seinen ersten Worten, was seine grundsätzliche Absicht für diese Welt ist. Er sprach, es werde Licht. Er will und will das bis heute, Licht und Dunkelheit voneinander trennen. Er trennte Licht und Dunkelheit und er ordnete das Chaos. Und es wurde Licht und es entstand eine Schöpfung voller Farben, voller Schönheit, voller Leben. Es wurde Licht und in diesem Licht blühte eine wunderbare, uneingeschränkte Liebesbeziehung zu seinen Menschen als Gegenüber auf. Da war Licht. Aber diese Beziehung zerbrach, weil der Mensch sagte, ich brauche das gar nicht so. Ich kriege das selber hin. Und mit diesem Zerbruch wurde es dunkel in der Welt. Und ein anderes Dunkel als unser Novembergrau. Ein Dunkel, in dem Wahrheit und Lüge nicht mehr zu unterscheiden sind. Diese Trennung, die Gott eigentlich vorgesehen hatte, die verschwamm. Und das ist bis heute so. Es war vor allen Dingen ein Dunkel, was die Menschen nun voneinander entfernte und einsam, hoffnungslos und von Gott entfernt zurückließ. Aber Gott, dieser unendlich liebende Vater, gab nicht auf. Denn das war sein Wesen. Licht und Hoffnung und Heil in diese Welt zu bringen. In Beziehung zu sein mit seinen Geschöpfen. Und er machte immer wieder, er gab immer wieder Lichtstrahlen hinein in die Geschichte mit seinem Volk. Er benutzte dazu Menschen, er benutzte Wunder, Situationen. Und es war ein Kampf. Und schließlich sprach Gott noch einmal, es werde Licht. Und das haben wir gerade gehört. Das ist das Gleiche, was am Anfang der Schöpfung war. Gott sprach, es werde Licht. Und es war klar, er selbst wollte kommen. Sein Sohn kam als Licht in diese Welt. Er ist das Wort Gottes. Er ist das Licht für alle Menschen. Und er ist jetzt der, von dem es heißt, er leuchtet in die Dunkelheit. Und die Dunkelheit wollte das nicht. Die kämpfte gegen ihn. Sie versuchte, ihn zu vernichten. Aber Jesus, das Licht, gewann den Kampf gegen die Dunkelheit. Das heißt, die Finsternis hat es nicht auslöschen können. In diese zerbrochene Welt kam der Königssohn. Und das heißt aber auch, er kam in seine Welt und die Menschen wiesen ihn ab. Und dann einer meiner Lieblingssätze aus der Bibel. Die ihn aber aufnahmen, die sagten, ja, du Licht Gottes, ich nehme dich auf. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Auch das, ein Satz, den ihr vielleicht schon so oft gehört habt, ist es nicht fantastisch? Wir sind Kinder Gottes. Mit Jesus kommt Licht in einer Qualität zu uns, die eben nicht mehr untergeht. Ein Licht, das bleibt. Und ein Licht, das sagt, ich werde Wohnung in dir nehmen. Jesus sagt, hier bin ich. Und er sagt an anderer Stelle von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und das Coole ist, Jesus hat nicht immer nur gepredigt und die Sachen gesagt. Wir sind so eine Kopfmenschen, wir erzählen ganz viel, auch von hier vorne. Jesus hat es einfach gelebt. Jesus, das Licht der Welt, hat es gelebt. Und da, wo Jesus war, da geschah barmherzige Annahme, Trost, Befreiung, Heilung, Vergebung, Freude. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das hat also einen Anfang. Es hat einen Anfang, Kind Gottes zu sein, ein Kind des Lichts. Einen ganz einfachen Anfang. Jesus aufnehmen. Nicht nur über ihn hören und auf das, was andere über ihn erzählen, sondern sagen, ja, Jesus, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich weiß, was ich sein möchte. Ein Kind des Lichts. Ich möchte dich aufnehmen. Und ich sage das auch immer wieder, das kann auch heute hier, das kann in diesem Gottesdienst und in jedem Gottesdienst geschehen. Dass du sagst, ja, ich habe schon viel von ihm gehört, aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich ein Kind Gottes bin. Wenn du Jesus aufnimmst, sagst, sei mein Herr, dann kann das heute hier geschehen. Und ihr, die ihr sagt, ja, ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, vergesst nicht, dass ihr geliebt, gerecht und begnadigt seid. Durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in euch. Und das darf sich ein Leben lang immer weiter entfalten. Wir dürfen dann so lernen, so zu leben, wie unser Herr Jesus es vorgelebt hat. Du, Christus, bist in mir. Und was ich nicht kann, das kannst du. Ich bin müde und kaputt, aber du in mir, du bist meine Stärke. Ich komme mit diesem Menschen nicht klar, aber du in mir nimmst ihn an. Jesus, du würdest ihn vielleicht sogar umarmen und hast ein gutes Wort für ihn. Herr, ich weiß keine Antwort und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deshalb bin ich jetzt ganz still. Ich warte, bis ich dich hören kann. Denn du bist in mir. Du bist die Antwort, du hast die Antwort. Du bist mit deinem Heiligen Geist in mir. Und noch viel mehr. Als Kind Gottes hast du Zugang zu allem. Liebe, Weisheit, seiner Kraft und immer wieder Vergebung. Muss ich etwas dafür leisten? Nein. Und das wollte ich euch so deutlich sagen, weil nur dann können wir den Predigttext richtig verstehen. Ihr seid, wenn ihr Jesus aufnehmt, Kinder Gottes, ohne Wenn und Aber. Und nun die Worte, die wir schon gehört haben aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid. Frank hat das letzte Woche wunderbar entfaltet. Diesen fantastischen Zuspruch, ihr seid es, ihr müsst es nicht erst mühsam werden, ihr seid es schon. Und Randbemerkung, immer wenn wir in Predigtserien sind, empfehlen wir euch von ganzem Herzen, nutzt doch die tollen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir Predigten nachhören können, weil wir einen Weg gehen und Dinge bauen aufeinander auf. Also hört es nur noch mal als Erinnerung, diese Zusage, ihr seid es, mit dem Ausrufungszeichen. Ihr seid wertvoll, ihr seid brauchbar, weil ihr eben Kinder des Lichts seid. Und dann hören wir trotzdem diesen Vers, wo es dann heißt, da kommen jetzt gute Werke vor, gute Taten. Und da können wir ganz unterschiedlich reagieren. Also da sind die Theologischen in uns, die sagen, also das klingt unheimlich nach Werkgerechtigkeit. Ich muss jetzt was tun und das haben wir ja verstanden. Wir hatten ja auch gerade Reformationstag, wir sind durch die Gnade allein erlöst. Und schon hören wir an so einer Stelle gar nicht mehr genau hin. Wir gehen darüber hinweg. Ich kann mir ja nichts verdienen, alles gut, fertig, unwichtig. Vielleicht nicht ganz so, aber wir nehmen das nicht ernst. Oder wir reagieren damit, dass wir sagen, boah, das klingt richtig anstrengend. Ich gerate innerlich unter Druck, denn jetzt muss ich etwas leisten. Das heißt, ich muss mich tüchtig anstrengen. Ich muss jetzt etwas tun, damit die Menschen meine guten Werke sehen. Und das heißt, boah, die anderen werden mich immer angucken und wenn ich Dinge mache, die nicht gut sind, dann können sie ja gar nicht meinen Vater im Himmel preisen. Ich fühle mich beobachtet, ich komme unter Druck und es wird sehr anstrengend. Vielleicht haben auch, ich habe extra diese altmodische Formulierung, sein Licht unter den Scheffel stellen, ihr Jüngeren könnt damit vielleicht gar nichts mehr anfangen. Das ist damals ein Maß gewesen, aber es meint ja nichts anderes, als dass es dumm ist, irgendwas über so ein Licht drüber zu machen, ein Topf, ein Eimer. Aber ich bin noch aufgewachsen, ich merke, ich fange jetzt immer mehr an mit solchen Formulierungen, ich werde alt, aber ist einfach so, stehe ich zu. Aber ich kenne noch so eine Aufforderung, stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Hand hoch, wer hat denn auch solche Formulierungen mal früher noch gehört, dass ich mich nicht so alleine fühle? Oh, super, ich bin nicht alleine, danke. Das war doch so, zeig mal, was in dir steckt. Zeig mal ein bisschen, was du leisten kannst. Ja, also versteck dich nicht, aber es war immer so ein bisschen leistungsdruckmäßig, ne? Und sei nicht zu bescheiden, das musst du gar nicht sein. Zeig, wer du bist. In jedem Fall denke ich, dass wir alle nicht das verstehen, was Jesus eigentlich sagen möchte. Es geht weder darum, sich etwas bei Gott zu erarbeiten. Es geht Jesus niemals darum, uns unter Druck zu setzen. Und Jesus sagt, es ist gar nicht nötig, dass du dich aufbläst vor Menschen. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, du bist wertvoll. Du musst nicht zeigen, was in dir steckt. Du darfst entdecken, was in dir steckt. Und ich kann es liebevoll mit dir zusammen entfalten. Also was will er denn nun? Auch das haben wir schon gehört. Ich bin heute immer mal wieder ein bisschen dran, was zu wiederholen. Er will, dass du ein Jünger wirst. Ein Nachfolger. Und dazu haben wir in den Glaubenshang gehört, ist ganz einfach. Ein Jünger möchte werden wie Jesus. Und er möchte tun, was Jesus tat. Jesus kam in die Dunkelheit dieser Welt, denn er liebt die Menschen, die im Dunkeln leben. Das Allensbach-Institut beschäftigt sich mit Meinungsforschung und hat im letzten Jahr veröffentlicht, dass der Zukunftsglaube der Menschen in Deutschland auf einem historischen Tiefpunkt seit 1949 ist. Also noch nie war der Zukunftsglaube der Menschen so gering. Nur noch 19% der Menschen in Deutschland blicken mit Hoffnung in die Zukunft. Und das war eine Umfrage vom Sommer letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas gegeben haben sollte, was das verändert hat. Ich denke, es könnte sogar noch weniger. Oder, ihr seht, ich war im Internet unterwegs, die FAZ hat auch was Tolles formuliert. Die Krisenpermanenz wächst sich zur albtraumhaften Dauerschleife aus. Die Menschen haben das schwindlige Gefühl, dass ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das ist das Gefühl der Menschen um uns herum. Die Jungen sagen, was soll denn überhaupt in unserer Zukunft noch kommen, nach Klima, Corona, Krieg, Wirtschaftskrise. Ich weiß, das sind ganz schön allgemeine Schlagwörter. Aber wisst ihr was, sie sind einfach traurige Realität. Auch das wissen wir, dass Einsamkeit und Depression zunimmt, dass unter uns das Klima in der Gesellschaft zunehmend von Misstrauen geprägt ist, von Frust, von Pessimismus, von Streit. Und so reagieren ganz viele Menschen. Und ich frage mal, ob das auch auf uns zutreffen könnte. Sie reagieren mit Rückzug. Sie reagieren mit Rückzug in ihr Smart Home, in das, was sie so schön machen können. Aber wisst ihr, es gibt auch viele Menschen, die haben nicht den Ort, in den sie sich überhaupt zurückziehen können. Sie haben weder Beziehungen, die sie zurückkehren können, die ihnen gut tun, noch im allerschlimmsten Fall, auch gerade in Berlin, überhaupt ein Heim, in was sie zurückziehen können. Nicht umsonst sind jetzt wieder die großen Aufrufe der Stadtmission für den Kältebus zu spenden, weil es in unserer Stadt Menschen gibt, die sind obdachlos, die haben nichts. Aber dieses Innere zurückziehen. Und darf ich euch fragen, immer wenn ich hier stehe, wisst, ich bin Teil dieser Gemeinde. Haben wir auch die Tendenz, uns zurückzuziehen in die Bereiche, die wir irgendwie noch handeln können, die uns gut tun, in unsere Familien und das, was ist? Vielleicht auch hier in schöne Zusammenkünfte? Ich will sie nicht schlecht reden, ich sage auch gleich, worin die Kraft darin besteht, aber versteht es. Und wir werden auch noch eine Predigt hören, die noch mehr darauf abzielt. Nach dem obersten Wunsch der Menschen in Deutschland gefragt, sagt auch die Umfrage, was sich Menschen am meisten wünschen, ist Gesundheit. Weil um uns herum Krankheit Menschen belastet, zerstört. Geldsorgen, zerbrochene Familien. Ihr Lieben, es sind unfassbar müde und beladene Menschen da draußen. Menschen, die unter Werten leben und unter Ansagen wie optimiere dich ein bisschen selber, Dinge wie Geiz ist geil, du bist, was du fühlst. In der Welt heißt es, selig sind die Lauten, die Reichen, die Starken, die etwas leisten können, die Schnellen, die Schrillen. Und unterm Strich sind das Lügen. Warum ist das Licht gekommen? Da, wo Licht ist, werden Dinge aufgedeckt und Wahrheit. In dieses Dunkel kommt Jesus. Und Jesus ist anders als wir. Und das ist, glaube ich, mein großer Lernpunkt. Jesus kommt in das Dunkel und er kommt trotzdem immer, um zu lieben und zu retten. Und nicht zu verurteilen. Ich ertappe mich manchmal, dass ich sage, hätte dieser Mensch nicht andere Entscheidungen in seinem Leben treffen können? Ich höre es, wenn laut gesagt wird, warum steht der vorm Lidl und klappert nach Geld? Es gibt doch bei uns das Sozialamt, der sollte mal froh sein, dass es in Deutschland Versorgung gibt. So reden wir. Das hätte Jesus niemals getan. Der hätte sich zu diesem Menschen auf die Erde gesetzt und hätte gesagt, wie geht es dir? Ich glaube, das Wichtigste ist auch bei uns, trotz aller Schmerzen, die mit Krankheit verbunden sind, eben nicht unsere Gesundheit. Das Wichtigste, was wir als Menschen brauchen, sind Beziehungen. Weil wir als Beziehungswesen geschaffen wurden, da sind wir wieder an diesem Anfang. So sind wir gemacht. Und das, was wir brauchen, sind Beziehungen. Und deswegen kam Jesus. Natürlich hat er Menschen geheilt. Aber sein Ziel war es als allererstes, die Beziehung zu heilen. Die Beziehung zu unserem himmlischen Papa. Und die Beziehung untereinander. Und seine Mission hat sich nicht verändert. Leute, in was für einer dunklen Welt leben wir? Und ihr Lieben, was für eine Bestimmung haben wir? Herr, das Licht deiner Liebe leuchte auf. Überflute dies Land mit Liebe. Jesus will durch uns Licht in diese Welt bringen. Wie ist es im Vers? Euer Licht soll leuchten. Ich mag es, dass man immer wieder spürt, wie Jesus ganz, ganz nah bei den Menschen war. Und ich finde es sehr humorvoll, dass er eben sagt, naja, man stülpt ja nicht ein Gefäß über ein Licht. Vielleicht haben die, ich hoffe, die haben damals alle herzhaft gelacht, weil sie es genauso unsinnig fanden. Wir sollen auffallen. Wir sollen sichtbar werden. beim Salz sollen wir schmeckbar sein, aber das Licht, es soll etwas verändern. Und ich will jetzt hier gar nichts aufführen über Licht und seine Qualitäten, das lebensspendend ist, heilend, helfend, orientierend, gebend. So, jetzt näher ich mich einer Stelle, wo sich vielleicht der eine oder andere fragt, kommt jetzt doch noch der Appell? Ihr Lieben, ja, es gibt eine Aufforderung, ohne Zweifel. Aber nicht im Sinne von, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch, los alle auf die Nachbarschaft missionieren. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Licht für diese Welt. Und ich habe lange überlegt, mit was für einem Bild ich euch das heute am besten verdeutlichen kann, was Jesus sich für uns gedacht hat. Also, da haben wir diese anderen kleinen Lichter, die haben alle eine Batterie. Ich habe gestern meinen Garten ein bisschen aufgeräumt und da habe ich das gefunden. Ist nicht das schönste Exemplar aus Kunststoff. Sie war nicht teuer. Eine Laterne. Und wisst ihr, diese Laterne kann ich jetzt hier unten anmachen, aber so, nur weil ich etwas zeigen will. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Diese Laterne hat nämlich gestern in der Sonne gestanden. Und weil es ja jetzt hier nicht dunkel ist, muss ich es mal künstlich dunkel machen. Und jetzt haben wir den Effekt, dass es nicht funktioniert, doch jetzt. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich halte es mal für die, die hier links und rechts nicht sehen können. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Diese Laterne kann nur leuchten, weil sie im Licht gestanden hat. Sie hat das Licht aufgenommen und jetzt kann sie das Licht abgeben. Wenn wir so verstehen, dass Jesus uns auffordert, Licht für diese Welt zu sein, dann ist da nichts mehr von Hochkrempel. Dann heißt es eher, komm zur Ruhe, komm zu mir. Ich bin das Licht der Welt. Halte dich und dein Leben in mein Licht. Und ich fülle dich. Und dann, diese Laterne schafft nur eine bestimmte Zeit. Und um diese Jahreszeit ist es einfach so, weil unser Sonnenlicht weniger wird, geht sie schnell wieder aus. Und das gibt stärkere Akkus da drin und schwächere Akkus. Und so sind wir auch unterschiedlich. Es gibt welche, die müssen ganz schnell wieder ins Licht. Und dann können sie etwas abgeben. Und da gibt es welche, die nehmen Gottes Licht auf und haben ein bisschen mehr Kapazität. Aber das ist doch total wurscht. Der Unterschied ist nicht wie lange, sondern dass sie sich in Gottes Licht halten und dass sie dann bereit sind, dieses Licht abzugeben. Ich finde es ein fantastisches Bild. Und es ist auch okay, wenn diese Lampe dann ausgeht. Ich entdecke in mir Tendenzen, dass ich, und vielleicht habt ihr sowas auch, sowas, ich nenne es ein Eigenakku habe, wo ich dann noch meine eigenen Kraftreserven versuche zu mobilisieren, wenn eigentlich das, was ich empfangen habe, leer ist. Dann fange ich an, aus eigener Kraft noch ein bisschen was zu tun. Und das ermüdet mich, das powert mich ganz schnell aus. Denn in mir ist nicht genügend Barmherzigkeit und Kraft und Liebe und Weisheit. Deshalb lasst uns doch diese Aufforderung hören. Lass dein Licht leuchten zu den Menschen. Als erste Aufforderung, komm in mein Licht. Ich bin das Licht der Welt. Du bist mein Kind. Paulus sagt es, seid Kinder des Lichts und lebt dann als Kinder des Lichts. Und ich darf ihn wiedergeben. Ich habe noch etwas mitgebracht, was ich noch schwieriger finde, ob mein Experiment so funktioniert, ihr Lieben. Ich habe nämlich noch eine Laterne mitgebracht. Diese Laterne ist geprickt. Also wer nicht weiß, was Pricken ist, darf sich gerne eintragen. Vorne, es gibt einen Stand, da wird mit den Kindern gebastelt, geprickt. Diese Laterne enthält eine Botschaft. Könnt ihr die Botschaft gut lesen? So, meine Lampe ist nicht hell genug, deswegen muss ich das jetzt hier mal so hinterleuchten. Ich hoffe, wenn ich jetzt mal Ich versuche es mal oben zu machen. Ich versuche mal, ob jemand lesen kann, was dieses Transparent, wenn es gefüllt ist mit Licht, plötzlich aussagt nach außen hin. Liebe. Auch das, finde ich, ist ein Bild. Ihr Lieben, Jesus sagt, werde durchlässig für mein Licht. Und dann wird leuchten, was ich in dich hineingelegt habe, was ich auf dein Leben geschrieben habe. Das wird sichtbar für die Menschen. Liebe. Vielleicht wird aber auch das eine oder andere sichtbar, was nicht so schön ist. Und deswegen wollen wir das nicht so gerne. Aber es ist okay. Jesus kann damit umgehen. Und er sagt nur, stell dich in mein Licht und reflektiere. Jesus hat etwas auf dein Leben gelegt, was er für wertvoll und brauchbar für diese Welt hält, was nach außen scheinen darf. Lasst es raus. Und etwas anderes ist mir gestern Abend noch, als ich die Predigt nochmal, ich weiß, ich bin schon lange, ich versuche schneller zu sprechen, weil ich gestern Abend gedacht habe, vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, Sabine, ich kann an der Stelle nicht mitgehen. In mir ist es nämlich total dunkel. Ich kann das gerade nicht fühlen. Und gerade dir möchte ich das heute noch sagen, dass Jesus dir heute begegnen will. Jesus hat keine Angst vor den Schatten, die du in dir siehst. Ganz im Gegenteil. Als Jesus starb, ist es dunkel geworden. Und das heißt, dass Jesus ist am Kreuz in die Dunkelheit gegangen. Er ist in deine Dunkelheit gegangen. Er hat keine Angst vor deinen Schatten und vor deiner Dunkelheit. Und er sagt, lass mich dir zeigen, wo ich dich heilen, verändern kann. Denn ich bin auferstanden und du darfst durch diese Schatten hindurch ins Licht gehen. Und du kannst sagen, heute hier bin ich mit meiner Schwachheit. Ich möchte, das hatte ich gestern Abend so einen Eindruck, dass das heute auch noch wichtig ist für euch zu hören. Wenn du empfindest, in mir ist alles dunkel, Jesus, das Licht ist heute hier. Du kannst Jesus im Abendmahl heute ganz spürbar aufnehmen, zu sagen, Jesus, das mache ich ganz bewusst, mach du es hell in mir. Hier ist mein Herz. So, warum diese Predigtreihe? Ich habe es gesagt, denn wir wollen nicht nur hier und hier. Wir wollen mutig kleine Schritte gehen. Wir wollen Täter werden des Wortes Gottes. Wir wollen nach draußen gehen. Das heißt, das tun, was Jesus tat. Was hat Jesus getan? Er hat Zeit mit Menschen verbracht. Er ist ihm begegnet. Gastfreundschaft leben. Teilen, zuhören, helfen. Klar, auch mal einen Einladungszettel verteilen. Aber auch die Wahrheit sagen. Für Gerechtigkeit eintreten. Streit schlichten, Frieden stiften. Wir sind hier ganz viel engagiert und ich weiß, dass vielleicht am Ende dieser Predigtreihe und von dem, was Gott auf unser Herz gelegt hat, welche Gemeinde vielleicht auch ein Stück weit verändern wird, weil wir weniger hier sind und mehr uns an anderen Stellen engagieren. Wo sind die Christen, die sagen, okay, ich bin dabei, ich lasse mich wählen in irgendwelche Eltern, in Elterninitiativen oder Gesamtelternvertretung als ein Beispiel oder was eure Bezüge sind. Wo sind wir, wo wir sichtbar werden können, wo wir unseren Einfluss geltend machen können? Dann können wir vielleicht eine Veranstaltung weniger hier verbringen. Aber Jesus, das Licht ist bei euch. Hier, wir haben hier diesen Ort und ich wünsche mir, es wird der Ort, wo wir unsere Siege feiern und wo wir auf der anderen Seite uns ermutigen, wenn wir sagen, oh, ich hab keine guten Erfahrungen gemacht und dann gehen wir wieder raus und dann kommen wir wieder her und dann gehen wir wieder raus. Und das müssen wir üben. Wir müssen üben, das zu reden, zu machen. Wir haben ja praktische Schritte, sind wir schon gegangen, indem wir ja versucht haben, sprachfähig zu werden. Birgit Fingerhut hat immer wieder angeboten, wie wir Dinge üben können. Übt es miteinander. Übt es aber auch in dem, wie ihr zuhört bei anderen Menschen. Und in den 2 Wochen haben wir unser Lichterfest. Ich glaube, wir können dort 1000 Lichter aufhängen und sie werden wunderschön aussehen. Aber wenn nicht wir bereit sind, als die Lichter Gottes dort Jesus wiederzuspiegeln, indem wir den Menschen, die dorthin kommen, zuhören, uns zu ihnen hinsetzen, vielleicht im Idealfall anfangen, Freundschaften und Beziehungen zu knüpfen, dann wird dieses Lichterfest einfach nur ein kleines, schönes Event bleiben. Kostet das Zeit? Ja. Kostet es Überwindung? Ja. Für den einen vielleicht mehr, für den anderen weniger. Es fängt so simpel an. Mein Mann schmunzelt immer, wenn er feststellt, wie viele Kassiererinnen ich kenne. Wenn wir mal zusammen einkaufen und so, die dann sagen, ach, ist ja schön, Sie haben jetzt Herbstferien. Oder ach, ist Ihre Tochter noch da aus Kambodscha? Ach, das ist Ihre Tochter, die dann mit mir mitkommt und so. Das liegt daran, dass ich nicht auf mein Smartphone schaue beim Einkaufen. Und ich weiß, viele von unseren jungen Leuten arbeiten inzwischen an der Kasse und können vielleicht sagen, wie wenig Leute einem noch ins Gesicht schauen an der Kasse. Die gucken nach ihrem Bon und was sie reinhalten müssen und dann wird noch mit der Karte und sie sprechen noch dabei. Ich sage freundlich guten Tag. Ich sage, oh, das ist ja toll, dass Sie heute immer noch so freundlich sind, obwohl da schon so viele gemeckert haben. Ist ein Satz. Beim nächsten Mal sage ich einen anderen Satz. Das sind ganz, ganz kleine Sachen. Ich sage da nicht, du brauchst Jesus. Vielleicht kommt der Tag, aber ich habe dann mal einfließen lassen, oh, das kaufe ich, weil ich nämlich, das brauche ich, bin in der Gemeinde und da gehe ich zum Gottesdienst und das brauche ich noch für die Kinder oder so. Die Leute wissen, aha, die hat irgendwas mit Kirche, mit Gott zu tun. Und die Freundlichkeit, die sie aber erleben, das können sie verknüpfen. Das ist ein banales Beispiel. Aber es wird uns etwas kosten. Ich fahre mit auf Klassenfahrt, obwohl ich das nicht müsste und gebe dafür. Gerade im letzten Jahr waren wir eingeladen in ein fantastisches Hotel als Religionslehrer in Brandenburg an der Havel. Aber ich wusste, ich kann nicht 2 Wochen hintereinander fehlen. Das schöne Hotel oder die Klassenfahrt. Ich bin auf die Klassenfahrt gefahren und ich habe tolle Gespräche geführt mit einer Kollegin und mit einer Mutter, die dabei war. Es wird uns etwas kosten, ja. Lasst uns aber diese Schritte gehen und sagen, Jesus, wir wollen das. Das Licht des Leuchtturms, der wir sein wollen, sein goldenes Licht, wird nur durch uns strahlen. Einen anderen Weg, hieß es Plan A, Plan B, es gibt nur diesen Plan durch uns. Aber Jesus sagt, ihr seid und durch mich könnt ihr auch. Amen.